Ja, ich möchte gleich einsteigen in unsere Thematik heute Vormittag. Das Generalthema lautet ja Bethlehem, eine kleine Stadt mit größter Bedeutung. Letzten Sonntag hat dann Elia Maurice, Sie erinnern sich noch, zu uns gesprochen. Sein Thema lautete dann Bethlehem oder die Liebe in Bethlehem. Und mein Thema heute Vormittag, das mir gestellt wurde, die Zukunft nach Bethlehem. Ich möchte aber zuerst gerne anschließen an dem, was der Elia letzte Mal so schön erklärt hat über die Liebe. Ich habe da mal eine Geschichte gelesen, da ist ein kleines Kind, ein Mädchen, die wollte ihrem Vater etwas Gutes tun und da besorgt sie sich ein Schächtelchen und dieses Schächtelchen, das wickelt sie ganz imposant ein, aufwendig, mit dem besten Goldgeschenkpapier, das sie im Haus hatten und so viel und so dick, dass sie alles verbrauchte und dann voller Freude übergab sie das ihrem Vater und er sah dann das Geschenk und dass das ganze Geschenkpapier verbraucht war und so viel Geld hatten sie auch nicht im Haus und da war er nicht gerade so sehr begeistert, als er dieses Geschenk dann aus der Hand seines Kindes nahm. Aber dann machte er das Geschenk auf, es war eine Schachtel, er wickelte es auf, er schob es auf, eine kleine Schachtel und dann sah er, was da drin war, nämlich nichts. Und da hielt der Vater es dann gar nicht mehr aus und er sagte dem Kind, aber liebe junge Dame, das ist ja nur wirklich der Höhepunkt. Weißt du denn nicht, wenn man etwas schenkt, dass dann auch was in dieser Schachtel zu sein hat? Sowas tut man doch nicht. Und die Augen des Kindes werden immer größer und füllten sich mit Tränen. Und dann sagte das Kind zu seinem Vater, aber Papa, das Schächtelchen ist doch nicht leer. Ich habe so viele Küsschen hineingelegt, bis es ganz voll war. Und dann war der Vater so gerührt, dass er sein Kind in den Arm nahm und um Verzeihung bat. Ja, was hat jetzt diese Geschichte zu tun mit unserer Thematik heute, die Zukunft nach Bethlehem? Wir sehen auch in dieser Botschaft, dass das Handeln Gottes immer mit Liebe gefüllt ist, aber wir oft den Blick dafür nicht haben. Und manchmal im Leben enttäuscht sind von Gott, aber es wird einmal der Zeitpunkt kommen, da werden wir beschämt sein, wie dieser Vater dem Kind gegenüber, wie wenig wir erkannt haben in unserem Leben, die große Liebe Gottes. Darum sollten wir mehr unser Leben und alle Ereignisse auch, die in dieser Welt geschehen und die uns persönlich betreffen, wir sollten alles mehr vom Ziel aus sehen, ja? Jetzt schon versuchen, Rückblick zu halten, dann fällt uns die Gegenwart ein bisschen leichter. Nun, die Zukunft nach Bethlehem, ich werde drei Hauptpunkte haben. Der erste Punkt lautet, Bethlehem sagt uns, die Zukunft des Christen ist gesichert. Denken Sie an das Schächtelchen. Ich möchte Ihnen einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium dazu, Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Die Zukunft des Christen ist gesichert. Da heißt es, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, entsprechend der Zeit, die er von den Magiern genau erfragt hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme in Rama wurde gehört, weinen und viel Wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr waren. Diese Erfüllung dieser Weissagung über Rama, über Rahel, finden wir in Jeremia Kapitel 31, Vers 5. Und ich glaube, sie hat eine dreifache Bedeutung. Einmal betraf sie die Zeit damals, in der Jeremia lebte. Da kamen nämlich die Babylonier, 586 vor Christus, und hatten einen Krieg gegen Israel und nahmen ja alles ein, das ganze Land, die ganze Stadt, zerstörten alles und viele Kinder kamen ums Leben. Und diese Trauer damals wird hier beweint durch diesen Vers. Das zweite ist dann aber, und das hat Jeremia nicht gewusst, dass diese Aussage des Weinens der Rahel in Rama auch eine prophetische Bedeutung hatte und seine Erfüllung findet in Bethlehem, in dem der Herodes die Kinder bis zu 2 Jahren in Bethlehem umbringen ließ. Man weiß nicht, wie viele es gewesen sind. Die Schätzungen gehen von 6 bis 20 Kinder vielleicht in diesem Ort oder in dieser Umgebung von Bethlehem. Darüber hinaus glaube ich aber, dass diese Weissagung noch eine dritte Aussage haben wird und seine Erfüllung finden wird in der großen Trübsal, wenn nämlich dann der Menschenmörder von Anfang sich nochmal über das jüdische Volk, speziell über die Kinder Israels, als Volk Israel sich hermachen wird durch den Antichristen, durch die beiden Tiere, die da erscheinen in der Offenbarung. Kapitel 12 und Kapitel 13 ist ganz besonders davon die Rede, wie er gegen diese Heiligen, gegen den Überrest der Frau kämpfen will und sie zunichte machen will. Also eine dreifache Bedeutung dieses Weinens von Rahel in Rama. Rama übrigens lag in welchem Stamm? Im Stamm Benjamin. Bethlehem hingegen lag im Stamm Juda. Und dann Bethlehem wird ja auch Ephrat genannt und daher der Name Bethlehem Ephrata. Beide Orte, sowohl Rama als auch Bethlehem, gehörten zu einer Art Städtezusammenschluss, ja, wie wir das auch hier von Dübendorf kennen. Da gibt es ja anreihende Gemeinden, die zu Dübendorf gehören, und das war damals auch so. Es gab verschiedene Ortschaften, die zu diesem Kreis von Bethlehem Ephrata gehörten. Rahel, es geht um sie, und sie möchte ich gerne aufgreifen, ihr Leben, ihre Lebensgeschichte in diesem ersten Punkt. Hoffentlich erreicht er uns, dass die Zukunft des Christen gesichert ist. Rahel, Sie wissen, das war ja die Frau von, da habe ich sie schon, das war die Frau von Jakob, der später Israel genannt wird. Und sie war ja wirklich auch verliebt in diesem Jakob und umgekehrt. Und der Jakob, der gab alles, was er hatte für diese Frau. Aber der böse Schwiegervater, diesmal nicht die Mutter, sondern der Schwiegervater, der Laban, der hat doch glatt weg, ja, hat der wohl zuerst die Rahel versprochen, aber in der Tat hat er dann die Schwester von Rahel, nämlich die Lea, dem Jakob gegeben. Ja, hinzu kam dann später, wurde Rahel doch die Ehefrau auch von Jakob, aber die Tragödie ihres Lebens begann dann so, dass Lea und dann noch 2 Nebenfrauen, die hatten schon 10 Kinder von Jakob. Und die Rahel, die war kinderlos, und das hat ihr sehr, sehr zugesetzt. Und dann nach vielleicht Jahren endlich wurde sie schwanger und sie bekam einen Sohn, einen ganz bestimmten, nämlich einen ganz bekannten und einen hervorragenden, das war dann Josef, ja. Und dann etliche Zeit später, sie mussten diese Gegend des bösen Schwiegervaters verlassen, von Padan Aram, das lag oben in Haran, und sie gingen dann zurück in das jüdische Bergland, und auf dem Weg nach Bethlehem, Ephrata, setzten nun die Wehen bei der Rahel ein. Und sie hatte so Schmerzen und es war eine so komplizierte, gefährliche Geburt, dass sie sogar daran starb. Katastrophe. Und sie gab dann ihrem Sohn, den sie gebar, das war der 12. Sohn für Jakob, dem gab sie einen Namen, nämlich Ben-Oni, und das bedeutet Sohn meiner Schmerzen. Kann man sich richtig vorstellen, nicht wahr? Sohn meiner Schmerzen, das bedeutete ja, dieses Leben bedeutete für sie den Tod. Aber der Vater, Jakob, änderte dann später den Namen Ben-Onis in den Namen Benjamin. Und Benjamin bedeutet Sohn meiner rechten Hand. 1. Mose 35, wir lesen Vers 19 bis 20. Und Rahel starb und wurde begraben an dem Weg nach Ephrat, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab ein Denkmal auf, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Wenn wir in Matthäus Kapitel 2 gelesen haben von diesem Weinen der Rahel in Rama, also in dieser Gegend auch von Bethlehem, dann symbolisiert das vielleicht ein Stück weit ihre ganze Lebenstragödie, denn ihr Leben war wahrhaftig nicht einfach. Es gab viele Tränen in ihrem Leben. Was hat diese Frau doch alles durchgemacht? Man kann das mal lesen. 1. Mose Kapitel 29 bis 35, da steht so mehr oder weniger ihre ganze Geschichte drin. Einmal beginnen wir mal so, sie glaubte an Gott, sie glaubte an den Gott Jakobs, also an den Gott Israels. Sie war verliebt, das kennen wir doch alle, nicht wahr? Wie im richtigen Leben. Sie war verliebt in einen jungen, kräftigen, sehr intelligenten Mann, aber dieser Mann, dem sie auch versprochen war, in den sie verliebt war, der wurde ihr weggestohlen und einer anderen gegeben. Sie musste viele Strapazen durchmachen in ihrem Leben, viel Verzicht erfahren. Sie verlor später sogar einen Großteil ihrer Familie. Sie blieb kinderlos. Und das brachte sie fast zur Verzweiflung. Einmal, da schrie sie schier den Jakob an, der arme Kerl, ja? Schaffe mir Kinder oder ich sterbe! Das war ja damals ganz besonders wichtig. Und der Jakob in seiner Hilflosigkeit, der schimpfte dann zurück, so richtig wie im Leben, ja? Einer guten Ehe. Bin ich denn Gott, dass ich dir Kinder verschaffen kann? Ja? Also ein Hin und Her, da war viel Not. Da war wirklich viel Not. Aber das Schöne ist, die Rahel betete. Sie betete, sie betete, sie betete. Sie erbat sich von Gott, schenkt doch auch mir einen Sohn. Und die anderen, die hatten jetzt schon 10. Die 10 Stämme waren schon da. Aber Gott schien nicht zu erhören, die wahrscheinlich Jahre verflossen. Und sie konnte nie schwanger werden. Und dann eines Tages antwortete Gott auf ihr Gebet, und sie wurde schwanger. Alles schien gut. Man kann sich so richtig vorstellen, wie die Rahel sich jetzt gefühlt hat. Mensch, ich bin auch schwanger geworden. Ja? Ich krieg ein Kind, Gott hat mich erhört. Lob und Dank, was für eine Freude da in diesem Zelt oder Haus, wo sie damals lebten. Dann mussten sie auf eine strapaziöse Wanderschaft und als sie gerade in Bethlehem ankamen, setzte die Geburt ein für das zweite Kind, diesem Benjamin Ben-Oni. Also sie war jetzt bereits das zweite Mal schwanger. Wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit ist vergangen zu dem Josef. Und die Frau muss glücklich gewesen sein. Ach, bin ich froh, noch einmal schwanger zu werden. Ja? Und dann kommen sie nach Bethlehem und die auf dieser Wanderschaft eben von Haran oben ins jüdische Bergland. Und da setzt die Geburt ein und es war so eine schwere Geburt, dass sie sterben musste. Kann man sich das vorstellen? Wie im richtigen Leben, nicht wahr? Kennen Sie das auch? Da lebt man Enttäuschungen durch, man betet, man hofft, man ringt, man weint, man ist verzweifelt. Man betet wieder und betet wieder und es passiert nichts und auf einmal wird man erhört oder man denkt, man ist erhört worden. Man ist vielleicht auch erhört worden. Jawohl, man ist erhört worden und man freut sich unbändig und dann, patsch, kommt ein Rückschlag. Ein totaler Rückschlag. Das muss bei der Rahel so gewesen sein. War die Schachtel leer? Nur schön eingepackt? Wo war denn da die Liebe Gottes? Was Rahel nicht wissen konnte, und ich möchte sie ja nehmen als ein Symbol auch für unser Leben, was sie nicht wissen konnte, war, was Gott aus ihrer Lebensgeschichte machen würde, wie Gott ihre Lebensgeschichte gebrauchen würde, zum Beispiel für uns heute Morgen, dass sie in der Bibel steht. Denken wir mal weiter. Oft, ich sagte das einleitend, wir sollten es lernen, unser Leben, unsere jetzigen Situationen mehr von der Zukunft aus rückblickend zu betrachten. Jetzt schon. Von der ewigen Herrlichkeit rückblickend. Ihr jüngster Sohn, der Benjamin, war ja dann das 12. Kind von Jakob. Er sollte eine prophetische Vorschattung werden für Jesus. Benoni, Sohn meines Schmerzens, das weist doch hin auf die erste Ankunft unseres Herrn Jesus Christus in dieser Welt. Der Mann voller Schmerzen. Und dann wurde er umbenannt in Benjamin von seinem Vater. Sohn meiner Rechten. Aus dem Sohn des Schmerzes wird jetzt der Sohn seiner Rechten. Aus dem Schmerz und dem Tod und das Leid unseres Herrn Jesus Christus wird er enthoben, erhoben. Er steht aus den Toten auf und er wird erhoben bis wohin? Bis zur Rechten Gottes des Vaters. Es hatte alles Sinn, merken Sie? Bis ins kleinste Detail. Ihr ganzes Leben hatte Sinn. Sie selber hat das nie kapiert. Nie kapiert, darf ich nicht sagen, nie verstanden. Oder nie gemerkt. Etwa 1900 Jahre später war wieder eine Frau namens Maria, auch auf einer Wanderschaft. Und sie kam auch nach Bethlehem. Und sie war gerade in Bethlehem, da setzte ihre Geburt ein. Und sie gebar unseren Herrn Jesus Christus, den Mann des Lebens. Also der Ort Bethlehem, der Ort des Todes für Rahel, wo Jakob sie beerdigte, wurde zum Geburtsort Jesu, der als Brot des Lebens in die Welt kommt. Denn Bethlehem heißt ja, ja, Haus des Brotes oder Brothaus. Und er bringt uns unendliches Leben, Segen, Heil und all die herrlichen Dinge. Heute Morgen haben wir es gelesen in unserer Gebetsversammlung noch vorher, die wir hatten. Er bringt uns Gerechtigkeit, Heiligung, Weisheit, Erkenntnis, alles, was wir für unser Leben brauchen, was wir für Gott sein können. Der Stamm Benjamin übrigens, des jüngsten Sohnes, wurde zu einem siegreichen Stamm Israels. Er verband sich später mit dem Königsstamm Juda. Die waren eng miteinander verbunden, auch geografisch. Aber wissen Sie was? Das ist das Schöne. Wissen Sie, wo Jerusalem lag und der Tempel? In welchem Stamm? Stamm Benjamin. Nicht im Stamm Juda. Das war so nah zusammen. Aber Jerusalem und der Tempel lag in Benjamin. Im Psalm 68 heißt es in Vers 28 über Benjamin, da sind Benjamin, der Jüngste, ihr Herrscher. Ihr Herrscher. Wieso? Ich denke, wegen diesem engen Bezug zu Jerusalem und dem Tempel Jerusalems. Gott gliederte dann später den Ort Rama, wo Rahel weinte, auch dem Stamm Benjamin zu. Die Frau ist gestorben, die Frau hatte Schmerzen, die Frau hat das Leben nicht mehr verstanden, sie hat den Tod nicht verstanden. Sie hat nichts mehr verstanden, das merkt man, dass sie ihrem Sohn nur noch den Namen gibt, Benoni, Sohn des Schmerzens. Das war ihr Ende. Aber von dem Sohn meiner Rechten, da hatte sie noch keine Ahnung, was aus diesem Sohn werden würde, einer der bedeutendsten Stämme in Israel, wo einmal Jerusalem und der Tempel stehen würde, wo Gott einmal zu Hause sein sollte oder wollte, das hatte sie alles nicht gewusst. Es war alles so viel, so unsicher in ihrem Leben, ohne zu wissen, dass ihre Zukunft vollkommen gesichert war, vollkommen eingebettet in der Führung Gottes. Und das ist eben das Bild vielleicht, das auch wir für uns jetzt nehmen können. Sie sind Christ, sie glauben an den Herrn, sie kennen Enttäuschungen, sie kennen Schmerzen, sie haben in den Familien vielleicht große Probleme. Sie wissen manchmal nicht ein noch aus, dass sie sagen könnten, das ganze Leben ist doch nur ein Schmerz. Sie beten und sie scheinen nicht erhört zu werden. Alles scheint dem Tod geweiht, ist alles so traurig und so missmutig, nicht wahr? Und was hat man alles schon für Leib und bittere Enttäuschungen erleben müssen? Und sie vermissen vielleicht die Liebe Gottes. Sie denken, die Schachtel ist leer. Es ist ja alles so schön eingepackt. Aber die Schachtel scheint leer zu sein. Aber da darf ich Ihnen versichern, dass Ihre Zukunft gesichert ist. Es ist schwer, ich weiß es, wenn man im Leid steckt, ja, dann haben die anderen gut reden, nicht wahr? Aber wir dürfen auch da von der Zukunft her jetzt schon zurückblicken. Denken wir mal an Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich halte es dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Jedes Leid, das Sie jetzt durchmachen, ist bei Gott notiert. Und für jedes Leid, das lernt man in der Bibel zu lesen und zu verstehen, darauf hat Gott eine Antwort. Wofür der Herr das Leben der Rahel gebrauchte, das blieb ihr selber im Dunkeln, das blieb ihr verborgen. Aber das Schöne ist, wir haben gelesen, Jakob richtete ihr einen Gedenkstein auf und er änderte den Namen von Benoni in Benjamin. Und tatsächlich, die Frau ist nie vergessen worden. Bis heute spricht man von ihr. Ihr Leid steht in direkter Verbindung mit den Geschehnissen in Bethlehem. Sie ist nie vergessen worden. Das ist es ja auch, der Mensch möchte ja eigentlich nicht vergessen werden. Es gibt vielleicht Ausnahmen, die sagen, hätte ich doch nie gelebt, wäre am besten. Ja? Aber normalerweise will man ja nicht so in Vergessenheit geraten, davon zeugen Denkmäler, Biografien oder die Sterne der Stars da auf dem Boulevard in Hollywood. Ja? Die wollen alle nicht vergessen werden. Die wollen alle nicht vergessen werden. Aber wer an Jesus glaubt, hat Zukunft. Wer an Jesus glaubt, ist von Gott nie vergessen. Er ist aufgeschrieben und es ist alles aufgeschrieben. Es hat hier schon Bedeutung und wird Bedeutung behalten bis in alle Ewigkeit. Und so wie der Jakob seiner Frau einen Gedenkstein aufrichtet und praktisch einen neuen Namen gibt, seinem Sohn, der auf die Herrlichkeit Gottes hinweisen soll, so finden wir etwas Ähnliches auch wunderschön in der Bibel durch unseren Herrn Jesus Christus versprochen, und zwar in Offenbarung Kapitel 2, Vers 17. Da heißt es, ich lese nur auszugsweise jetzt, dem, der überwindet, das Leid annimmt, hinnimmt und weiter an mich festhält, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und jetzt kommt es, und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Sagen wir es mal so, ein Gedenkstein wird aufgerichtet werden und auf dem Stein einen neuen Namen. Eines Tages werden wir das erleben, nicht wahr? Aus dem Sohn des Schmerzes ist der Sohn der Rechten Gottes geworden und wir sind Glieder an seinem Leib. Der zweite Punkt, den ich behandeln möchte, ist, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Bethlehem sagt uns, dass die Zukunft der Welt gesichert ist. Ich meine, wir leben in einer Welt, da machen wir uns große Sorgen derzeit, ja, besonders hier in Europa, in alle möglichen Richtungen. Ich möchte auch da einen Text nehmen und dem das zugrunde legen, was ich jetzt dann erläutern möchte. Daniel Kapitel 2, Vers 31 bis 35. Da sagt Daniel: Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Kupfer, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losriss, ohne Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Kupfer, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind führte sie weg und es wurde keine Stätte für sie gefunden und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, der wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Daniel sieht vier Weltreiche, ich mache es kurz, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Die Statue endet an den Füßen, die vermischt waren aus Eisen und Ton, was sich nicht verbinden kann, das hält nicht zusammen. Eisen und Ton, das klebt nicht miteinander. Das deutet worauf? Ja, die Beine runter, da ging es um das vierte Weltreich, um das römische Weltreich und die Vermischung dann aus Eisen und Ton deutet auf das Ende des Römischen Reiches damals. Es kam nämlich zu germanischen Einfällen, auch andere Stämme drangen immer mehr in das römische Territorium ein und machten Krieg und so weiter und so fort. Es kam damals zu einer regelrechten Völkerwanderung. Erinnern Sie sich nicht? Aber denken Sie an was, ja? Es kam zur richtigen Völkerwanderung, da war richtig was los im Römischen Reich, besonders in Rom selber. Und das Interessante war, damals durch Verheiratung von Frauen der germanischen Stämme mit römischen Herrschaften, Vermischung, wollte man, dass das Römische Reich bestehen bleibt. Aber wie? Es wird ja auch gesagt im Text von Daniel 2, denn durch Heiraten und Verheiraten wollen sie eine Verbindung suchen. Aber es hält nicht und es hielt auch damals tatsächlich, hielt es nicht. Und aus diesem einstmals großen römischen Reich durch die vielen germanische Stämme und so weiter und so fort, da entstanden im römischen Reich viele kleine Königreiche. Und aus diesen vielen kleinen Königreichen entstand Europa. England, Deutschland, Schweiz, Frankreich und so weiter. Das ist daher, ja? Und bis heute, trotz aller Versuche, ist der Zusammenhalt nicht gegeben. Also zwei Personen haben es ganz besonders versucht, andere noch, man könnte noch mehr nennen, aber nennen wir mal Napoleon und Hitler, ja, die haben auch versucht, ein einheitliches Reich zu gründen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Daniel, beziehungsweise Nebukadnezar, er sah das Ganze, diese Statue, bis ein Stein losbrach und zwar ohne Hände, also nicht mit Händen geworfen, die Statue dann an den Füßen traf und diese zermalmte. Und das deutet einzig und allein in wunderbarer Art und Weise auf Jesus Christus hin. Der ist der Stein. Ja, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der Stein, der Fels, auf dem wir als Gemeinde Jesu gegründet sind und so weiter. Zunächst kam der Herr zur Zeit Roms, des vierten Weltreiches, und zwar wie hier beschrieben. Nicht mit Händen. Denn Jesus wurde nicht durch menschliches Zutun gezeugt und geboren, durch einen Mann, durch einen Vater, sondern er kam direkt aus dem Himmel und er wurde durch eine Jungfrau geboren in Bethlehem, ohne Zutun von Menschenhand. Aber damals, als er das erste Mal kam, zerstörte er ja das Reich nicht, das steht ja hier geschrieben. Er traf, dieser Stein kam und er traf diese Statue und die ganze Statue ist zusammengebrochen. Aber als Jesus damals kam, das erste Mal, hat er das nicht gemacht. Er hat ja Rom nicht zerstört, wie es hier in dieser Art und Weise geschrieben steht. Warum nicht? Weil Gott hatte da ein Geheimnis, das meines Erachtens eingeschoben wurde. Das erklärt uns schon die 70 Jahrwochen im Danielbuch. Ja, 69. und 70. Da ist offensichtlich was dazwischen. Nicht wahr? Und das sahen die Propheten nicht, das sah auch Daniel nicht. Der sah nur das eine, der Stein kommt und papp, bricht alles und wird dann selber zum Weltreich. Er sieht die Gemeinde nicht. Den Einschub der Gemeinde als Leib des Christus in vollkommener Gnade und Barmherzigkeit Gottes, als Glieder des Leibes Christi, das war ein Geheimnis. Das erklärt uns Epheser Kapitel 3 und Kolosser Kapitel 1. Das hat kein Prophet gesehen. Die haben Gläubige gesehen aus den Nationen, aber keine Gemeinde als Leib Christi. Die haben die nicht gesehen. Darum konnte das Daniel gar nicht verkündigen. Er sieht das alles in einem Durchzug. Aber wir wissen, Jesus wird in göttlicher Kraft und Herrlichkeit wiederkommen. Und dann wird das geschehen, so könnte ich mir das vorstellen, so meine ich das zu lesen, dann wird die Endgeschichte oder die Geschichte von damals ein Stück weit wieder aufgegriffen und zu Ende geführt. Man versucht ja heute seit einigen Jahren, das finde ich so interessant, das passt auch so in unsere Endzeit hinein, in die ganzen Ereignisse der Endzeit. Man versucht seit einigen Jahren, nicht zuletzt durch die Asylpolitik, eine Völkervermischung aufzubauen. Da denken wir an Rom von damals. Das ist, als wenn heute die Vergangenheit wieder aufgegriffen wird, weil wir zum Ende kommen. Aber es ist keine Einheit da. Und das wird sich hineinbegeben in das antichristliche Reich. Wir haben heute wieder eine Völkerwanderung und eine Völkervermischung. Das nahm damals seinen Anfang zur Entstehung Europas und das ist heute wieder da in unnachahmlicher Art und Weise, damit Prophetie auf den letzten Punkt gebracht wird. Und dieser Stein, der schon einmal kam, ja, Jesus ohne Hände, er wird ja wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit und dann wird er das Reich zerstören. Und dann selber zu einem Berg werden, der die ganze Welt erfüllt. Das heißt, sein Reich wird dann Bestand haben über die ganze Welt. Das ist interessant, damals, man höre und staune, beim Zuendegehen des Römischen Reiches, da betrug das Verhältnis der Bürger Roms zu den Migranten, nenne ich sie jetzt mal, ja? Das waren ja eigentlich Sklaven damals, aber das haben die Römer, haben diese Leute geholt aus den besiegten Ländern und sie eingeführt nach Rom, um Arbeitskräfte zu haben. Und es gibt ja Leute, die sagen, das macht man eigentlich oder das will man eigentlich heute auch. Der große Hintergedanke ist, ja, wir sind Industrieland und Industrieländer, Industrieeuropa und wir brauchen Arbeiter, wir brauchen Migranten, die uns die schmutzige Wäsche waschen oder so weiter, ja. Aber das Gegenteil passierte dann damals und es ist alles zusammengebrochen. Das Verhältnis der römischen Bürger damals im Mittelstand zu diesen Sklaven war 1:10. 1:10. Und heute spricht man ja auch wieder davon, wie viele Millionen von Migranten man erwartet. Und man arbeitet richtig darauf zu, ja? Ich denke, Vers 44 beschreibt die erste Ankunft Jesu. Wir müssen das ja trennen, weil Gemeinde dazwischen ist. Daniel 2, 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört wird. Das begann mit der ersten Ankunft Jesu. Aber dieses Königreich, das er anbot, hat sich dann nicht durchgesetzt. Wir haben heute kein Königreich des Herrn Jesus Christus auf dieser Erde. Es ist verschwunden mit seiner Himmelfahrt. Ja? Das kommt erst zurück, wenn er selber zurückkommt. Heute regiert Christus in unseren Herzen. Vers 44 weist auf seine Wiederkunft hin, dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen wird. Stellen Sie sich das mal vor. Das lesen wir auch in der Offenbarung. Keinem anderen Volk, als welchem Volk? Es wird alle jene Königreiche zermalmen, vernichten, selbst aber in Ewigkeit bleiben. Und der Stein, der das Bild geschlagen hat, Vers 35, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Dazwischen liegt die Gemeinde. Dann schließt er mit dem Wort, Vers 45, der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Das lesen wir immer wieder auch in der Offenbarung, nicht? Nach diesem sah ich, nach diesem sah ich. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung ist zuverlässig. Und das lesen wir auch immer wieder in der Offenbarung, zum Beispiel Kapitel 21, 5. Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und am Ende der Zeit sind die Schriften nicht mehr versiegelt. Ja, der Herr kommt zurück. Und dann bringt er sein Königreich. Es muss also noch kommen. Und gerade das letzte Buch der Bibel beschreibt das ja auch. Kapitel 12, Vers 10 ist nur ein Satz aus mehreren Hinweisen. Nun ist gekommen das Reich unseres Gottes und seines Gesalbten, seines Christus. Der Herr kommt zurück. Viele sind heute besorgt um die Migrantenpolitik Europas. Das UN-Migrationspaket mit dem Bevölkerungsaustausch verunsichert viele Bürger. Wahrscheinlich zu Recht, ja, auch. Für uns als Christen eine Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, wir können in gewisser Weise beruhigt sein. Alles gehört zu dem großen Plan Gottes. Auch die Migrantenpolitik gehört zu dem großen Plan Gottes. Er führt zu Ende das, was er durch Daniel prophezeit hat, wird, muss zu Ende geführt werden. Und darum haben wir auch diese Ereignisse heute. In der Zeitschrift Die Weltwoche, in der letzten Novemberwoche, da schrieb der reformierte Pfarrer Peter Rauch, sehr schön, der Samuel Ziegler hat das letzten Sonntag gelesen hier in seiner Einleitung und dann habe ich ihn gebeten, ob er mir das zuschicken kann, das hat er dann gemacht. Dieser Mann, Peter Ruch, Pfarrer, schrieb, das Vertrauen auf die Nähe Gottes ordnet die Prioritäten, auch heute. Wer mit Gottes Kommen rechnet, ist den nervösen Informationen und den scheinbar dramatischen Ereignissen besser gewachsen. Niemand braucht sich abzuschotten, doch darf sich jeder und jede darauf verlassen, dass Gott nach aller Wirrnis das Steuer übernimmt. Die Heilsordnung ist in der oberen Welt bereits vorbereitet. Das bekannte Adventslied »Tochter Zion, freue dich« von Georg Friedrich Händel vermag diese frohe Botschaft Hoffnung zu vermitteln. Ist ja aus Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Bethlehem verkündigt uns, dass die Zukunft derer, die an Gott glauben, gesichert ist. Bethlehem verkündigt uns, dass die Zukunft dieser Welt gesichert ist. Alles in der Hand Gottes, alles, wie sagen wir, Paletti. Und drittens und letztens, Bethlehem verkündigt uns, dass die Zukunft Israels gesichert ist. Kann es nicht lassen. Das ist ein großer Bestandteil biblischer Prophetie. Und da möchte ich jetzt lesen, Micha Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, du zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie hingeben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn und der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde und es wird Friede sein. Bis soweit. Das hängt alles zusammen mit Bethlehem. Und Sie werden wissen, vieles in dieser Textabschnitt hat sich ja noch gar nicht erfüllt. Dieser Tage schrieb mir ein Bekannter, Glaubensbruder, lieber Glaubensbruder, unter anderem, fast schon vergessen. Advent bedeutet Vorbereitung auf ein großes Ereignis. Jesus Christus hat versprochen, ich komme bald. Gut, wer darauf vorbereitet ist. Advent ist die Vorbereitung auf ein großes Ereignis. Und dieses große Ereignis wird uns hier in Micha Kapitel 5 geschildert. Was wird uns denn hier vorausgesagt auf das große Ereignis, das noch aussteht? Einmal, wir können das ja jetzt mal ganz locker durchgehen, ja, einmal, dass Jesus aus dem Stamm Juda kommt. Das ist uns bekannt. Aus dem Hause Davids. Bethlehem, ja. Bethlehem lag in Juda. Dann aber auch, dass dieser Mann, der aus dem Stamm Juda kommt, also was sein Menschsein betrifft, dass der eigentlich der Herrscher über Israel ist. Er wird von Gott als Herrscher über Israel eingesetzt. Als Herrscher. Das erste Mal kam er als Knecht, als Diener. Da wurde er beherrscht, ja, in Anführungsstriche. Von den Launen der Israeliten, aber er wird als Herrscher zurückkommen. Aber noch etwas, dass dieser Mann, der aus dem Stamm Juda kommt, der als Herrscher eingesetzt ist, dass er nicht nur ein Mensch ist, wie andere Menschen, sondern dass er von Ewigkeit her existiert. Seine Ursprünge sind von der Ewigkeit. Finde ich so schön, in Offenbarung 21,6, da heißt es, er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, da kann man eben auch übersetzen. Er ist der Ursprung und das Ziel von allen Geschöpfen, von allen Offenbarungen Gottes, von allen göttlichen Heilsabsichten, von allem, was auch mit dir geschieht, mit unserer Welt geschieht, mit Israel geschieht. Schon vor Grundlegung der Welt bis zur Erfüllung. Jesus ist von allem Ursprung und Ziel. Von ihm, durch ihn, zu ihm hin. Alles durch Jesus Christus. Das lässt natürlich dann das kleine Bethlehem zur größten Bedeutung werden, ja, durch diesen Mann. Wie bekommen wir große Bedeutung, wenn wir an diesen Mann, Jesus Christus, glauben? Ja, in Bethlehem ist nicht ein Mensch von Menschen geboren, sondern ein Gott wird Mensch. Das lässt dieses Bethlehem zur großen Bedeutung werden. Aber dann lesen wir hier, also Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Stämmen Judas, aus dir kommt der Herrscher, dessen Ursprung von Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit ist. Und auf einmal, Jesus kam ja auch in diese Welt, ja, er ist ja in Bethlehem geboren, er war ja ein Nachkomme Davids. Und auf einmal lesen wir hier, so wie so, als wenn das Ganze zerrissen würde, Darum wird er sie dahingeben. Also erlauben Sie mir nochmal, ja? Bethlehem, du hast Bedeutung, weil bei dir wird einer geboren, der ist eigentlich von Ewigkeit her. Der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Hat sich alles erfüllt, nicht wahr? Herrlich. Und dann, mittendrin so plötzlich, und sie werden hingegeben. Dahingegeben, ja? Dahingegeben. Warum? Ja, da müssen wir jetzt den letzten Vers lesen von dem Kapitel vorher. Micha 4, Vers 14. Und dann erst kommt Micha Kapitel 5, ja? Über Bethlehem Ephrata. In Micha 4, Vers 14 heißt es: Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Das war das Problem. Und darum werden sie dahin gegeben, weil sie den Messias geschlagen haben, verworfen haben. Aber jetzt kommt wieder dieses berühmte Biss. Also ich sage Ihnen, ich liebe dieses Wörtchen Biss. Das lohnt sich mal. Ich hatte das sogar mal vor. Man kann ein ganzes Bibelstudium machen, nur über das Wörtchen Biss. Ja, der prophetische Biss. Na, passt nicht, ne? Geht nicht. Ne? Grammatisch nicht, aber gut. Biss. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ne? Und hier, sie werden dahin gegeben. Ja, schlimm. Bis eine Gebärende geboren hat, dann ändert sich das Blatt. Die Bibel spricht sehr viel im Neuen Testament, Jesus auch, der Apostel Paulus auch, die Offenbarung auch, über eine Wesenszeit Israel, ja, einer Gebärenden. Wie denken wir nochmal an Rahel, ja? Israel wird in der großen Trübsal in die Wehenszeit kommen. Und in dieser Wehenszeit wird Israel einen gläubigen Überrest hervorbringen. Es wird Frucht bringen. Das passiert in der großen Trübsal, in der Wehenszeit. Denken wir an die 144.000 Versiegelten und andere mehr in der Bibel, in der Offenbarung. Und dann lesen wir weiter, also sie werden dahin gegeben, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat, dann ändert sich anscheinend alles in dieser großen Trübsal, der Schmerzzeit Israels, wo ein gläubiger Israel-Rest geboren wird, und dann heißt es, und der Rest seiner Brüder zurückkehrt. Der Rest seiner Brüder zurückkehrt. Ja, das betrifft dann die Zeit nach der großen Trübsal, unmittelbar danach, nämlich, das heißt, dass auch noch die Zerstreuten Israels gesammelt werden. Das steht ja auch in Matthäus 24, Vers 31, ja, da steht das ja auch, dass dann die Engel sogar ausgesandt werden, nicht wahr? Und die werden immer mehr zurückkehren. Heute haben wir die Anfänge, aber das sind nur Anfänge, das ist noch nicht die Erfüllung als solches. Was ich so schön finde ist, und das geht mir so nah, dass hier geschrieben steht, bis der Rest seiner Brüder, dass die Israeliten hier genannt werden, seine Brüder, obwohl sie ihn doch verworfen haben, obwohl sie doch ihren Richter geschlagen haben, auf die Backe dahingegeben haben, Gott bleibt treu, ja? Es ist die totale Identifikation Jesu mit den jüdischen Menschen. Er kommt ja als Jude zurück, dass sie sehen, in welchen sie gestochen haben. Aus der Wurzel Davids, steht ja in Offenbarung 22. Er ist als göttliche Person von Ewigkeit her, aber als Mensch kommt er aus dem jüdischen Volk. Und da nennt er doch tatsächlich seine Leute, sein Volk, meine Brüder.
Das lesen wir auch im Hebräerbrief.
Hebräerbrief ist Neues Testament, ja? Im Hebräerbrief steht das dreimal. Offenbarung 2,11. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Herrlich. Naja, auf jeden Fall, es geht dann weiter. Also er ist in Bethlehem geboren, der von Ewigkeit her existiert. Dann werden sie dahin gegeben, bis in die große Trübsalzeit hinein, wo eine Gebärende gebiert. Dann wird auch der Rest Israels wird gesammelt und dann heißt es, dass der Messias über sie herrschen wird. Er wird seine Herde weiden in der Kraft des Herrn. Es geht dann weiter, sie werden in Sicherheit wohnen, endlich. Wie ist doch dieser Vers passend für unsere Zeit und für die Zeit des gesamten Nahen Ostens, oder? Und also der UNO-Unsicherheitsrat, ne, hat ja, sagt man ja immer, der Unsicherheitsrat, ja. Ne, und was der auch da vom Stapel lässt, das ist ja wirklich, also da wird ja, das ist ja verrückt. Gegenüber Israel und immer wieder neue Resolutionen, jetzt wieder 8 Resolutionen, keine Hamas, keine, was weiß ich, terroristischen Organisationen gegen Israel, nee, immer Israel ist schuld und man distanziert sich auch gar nicht so von den Angriffen ständig da, da können noch so viele Raketen fliegen und so, wenn Israel dann mal zurückschießt, ja, dann ist Israel wieder an dem Pranger dieser Welt und so weiter und so fort. Überall Unsicherheit, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen in Israel, am Flughafen, im Land. Man sieht die Schulgruppen da und werden immer begleitet von jungen Männern oder Frauen mit Maschinenpistolen und so weiter. Unsicherheit, Unsicherheit. Und dann heißt, wenn der Herr kommt, also Bethlehem ist noch nicht zu Ende, Weihnachten ist noch nicht zu Ende. Wir haben immer noch Weihnachten, ja, es kommt noch. Brennt vielleicht die dritte Kerze. Heilsgeschichtlich gesehen. Und die vierte soll auch bald erleuchten, wenn ich das so sagen darf. Und dann wird er kommen, und dann wird er herrschen, und dann werden sie in Sicherheit wohnen, aber nicht nur sie, sondern sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Oh, sein Reich. Wir haben es im Danielbuch gelesen. Der Stein, der vom Himmel kam, ohne Hände, der wird dann selbst zu einem Berg, der die ganze Welt erfüllt. Er wird dann herrschen und Gerechtigkeit und Frieden bringen für die ganze Welt. Und so endet ja dann auch das, diese Aussagen hier. Es wird Friede sein und laut Jesaja Kapitel 9, Vers 5, das ist ja Weihnachten, er ist ja der Friedefürst. Und dann heißt es gerade einen Satz später in Vers 6, und der Friede wird kein Ende haben. Aber ich werde jetzt ein Ende haben. Ich möchte nur noch das sagen. Bethlehem zeigt uns, liebe Geschwister, Bethlehem zeigt uns, dass dem Gläubigen durch Jesus eine gottgegebene Zukunft bereitet ist. Eine Herrlichkeit, die alle Grenzen des Gegenwärtigen übersteigen. Auch wenn sie viele Dinge im Moment nicht verstehen können, und ihnen zum Weinen zumute ist und sie Schmerzen haben, wie Rahel. Bethlehem zeigt uns, dass die Welt nicht sich selbst überlassen ist, vielmehr auf ein gottgegebenes Ziel zusteuert, nämlich der Wiederkunft und Herrschaft des göttlichen Christus. Und Bethlehem zeigt uns, dass Israels Geschichte nicht zu Ende ist, vielmehr in das messianische Reich, seine Herrschaft hineinläuft und Gott sich allem gegenüber als treu und zuverlässig erweist. Resümee, wir werden erkennen, eines Tages werden wir erkennen, dass die Schachtel nicht leer war, sondern dass sie voller Liebesabsichten Gottes gewesen ist. Nur Mut, alles kommt gut. Amen. Und noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Plan, für deine Größe, dafür, dass es über dich heißt, du bist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und das werden wir erfahren. Das ist in der Geschichte der Rahel so gewesen und das wird mit unserer Geschichte so sein und mit der Geschichte dieser Welt. Du bist die Zukunft. Du lebst. Wir glauben an dich. Lass uns doch das mitnehmen in diese Woche und schenke doch, dass jeder das auch glauben kann und bejahen kann und überwindet, auch wenn er viele Dinge nicht versteht. Ich möchte auch dazugehören, Herr. Danke für diesen zweiten Advent. Danke für deinen Sohn, die unaussprechliche Gabe Gottes, dass wir uns so daran erinnern dürfen. Gelobt seist du, Gott, in Ewigkeit. Amen.